Guten Abend, ich heiße Sie herzlich willkommen zur Ausstellung und zum Kongress The Whole Life Archive and Imaginaries. The Whole Life Archives and Imaginaries reflektiert über Archive als Orte von Gegenerzählungen und beleuchtet die tiefgreifenden Verbindungen zwischen Archiven und Gesellschaft. Der Kongress und die Ausstellung widmen sich alternativen archivarischen Praktiken, um Archive nicht nur als geschlossene Einheiten autoritärer Wahrheit zu analysieren, sondern auch als Räume für kollektive Gegenforschung mit engen Bezügen zu und großem Einfluss auf gelebte Realitäten. Das Programm der nächsten Tage ist nicht nur das Ergebnis eines Langzeitprojekts, sondern vor allem ein Einblick in einen kollaborativen Forschungsprozess, der in den letzten 4 Jahren im Rahmen des Archivprojekts stattgefunden hat, gemeinsam mit einem Netzwerk von Archivinstitutionen und einer interdisziplinären Forschergemeinschaft wurden Methoden und Praktiken entwickelt, um Archive als Ressource für die Reflexion von Gegenwartsfragen und für die zukünftige Wissensproduktion nutzbar zu machen. Ausgangspunkt für das interdisziplinäre Kooperationsprojekt ist ein Netzwerk von 4 Institutionen aus unterschiedlichen archivarischen Kontexten. Arsenal, Institut für Film- und Videokunst mit dem Netzwerk Archive außer sich, Pina Bausch Stiftung, die SKD Dresden, Staatliche Kunstsammlung in Dresden und das Haus der Kulturen der Welt. Jede dieser Institutionen arbeitet in exemplarischen Formen an der Entwicklung neuer Ansätze und Kontextualisierungen ihrer Bestände. In dieser Partnerschaft erproben sie neue Strategien im Umgang mit Archiven und deren Archivforschungs- und Erzählpraktiken. Gemeinsam entwickeln sie neue Methoden und theoretische Ansätze, um mit Archiven umzugehen und sie sichtbar zu machen. Ich möchte daher den Partnerinstitutionen, die diesen Prozess mit uns geteilt haben, herzlich für ihre Offenheit und ihr Vertrauen danken, in diesem Feld alternative Wege zu gehen. Stellvertretend für die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden möchte ich Marion Ackermann, Marcel Rezende, Rudolf Fischer und Doreen Mende und ihre Teams nennen. Wir sind auch dem Sammler Egidio Mazzona sehr dankbar für seine Unterstützung und für die Einblicke in die Sammlung, die nun Teil der SKD ist und bald als Archiv der Avantgarden in Dresden zugänglich sein wird. Im Namen des Arsenals und des Netzwerks Archive außer sich danke ich Stefanie Schulte-Strathaus, Markus Ruff, Nathalie Knoll und einer großen Gruppe von Partnern für ihre enge und intensive Zusammenarbeit. Das Programm im Phantomkino unten im Foyer zeigt eindrucksvoll die Reichhaltigkeit dieser Zusammenarbeit. Ich bin auch sehr dankbar Salomon Bausch, Ismail Dia, Katrin Peters, Sandra Ströning und Riccardo Viviani von der Pina Bausch Foundation für den intensiven Austausch über digitale Sammlungen und das immaterielle Erbe. Im Rahmen des Archivprojekts wurde die internationale Whole Life Academy für und mit interdisziplinären Forschern gegründet. Sie beschäftigt sich mit alternativen Zugängen zu archivarischen Strukturen, marginalisierten oder subversiven archivarischen Praktiken und deren Bezug zu aktuellen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen und Diskursen. Die Akademie kombiniert Exkursionen, Seminare, Archivrecherchen und Präsentationen zu einem nomadischen Lehrplan, der Theorie, Praxis und Feldforschung an verschiedenen Orten miteinander verbindet. Mein besonderer Dank gilt allen Mitwirkenden an der Whole Life Academy, den Förderern und allen TeilnehmerInnen. Diese Gemeinschaft von Forschenden, die hier entstanden ist, hat sich in den letzten Jahren intensiv ausgetauscht und vor allem in der Zeit der Pandemie und trotz zahlreicher Verschiebungen an der Entwicklung eines Curriculums gearbeitet, das letzte Woche seinen Höhepunkt erreicht hat. Die Ergebnisse und die weitere Forschung sind zum Teil hier im Kongressprogramm, in den Desktop Compilations, vor allem aber im Whole Life Repository der digitalen Plattform des Projekts sichtbar. Vielen Dank für diese intensive und bereichernde Arbeit. Mein Dank gilt auch meinem Team in der Intendanz, das das Archivprojekt entwickelt und in den vergangenen Jahren umgesetzt hat. Stefan Aue, Jessica Bass, Lama El-Khatib, Lena Reuter, Sonja Mattes, Nathalie Ruland, Anja Dunkel, Laura Mattes, Claudia Peters, Nadja Herrmann, Corina Konter und Jasmine Wenzel. Außerdem möchte ich Gernot Ernst, Christiane Andersen, Max Negrelli und dem gesamten Ausstellungsteam sowie Matthias Helfer, Benjamin Pohl, Jan Post und dem gesamten Technikteam danken, die diese Ausstellung und den Kongress möglich machen. Das ist der erste Teil. Ich muss ja all den Menschen danken, die an diesem Projekt beteiligt sind, die es möglich gemacht haben. Das ist ungefähr die Hälfte meiner Rede hier, die ich damit verbringe. Aber das tue ich sehr gerne. Der brutale Krieg gegen die Ukraine wird oft als Zeitenwende bezeichnet, aber er ist und bleibt kein isolierter Moment in der Zeit. Unsere bisherigen Denkweisen können immer weniger die Probleme lösen, vor denen wir stehen. Im Gegenteil, sie scheinen den Zug, der auf den Abgrund zurollt, noch zu beschleunigen. Wir erleben weltweit die Erosion liberaler Demokratien und eine Renaissance militanter Diktaturen, während gleichzeitig der von uns verursachte Klimawandel unsere Existenz auf der Erde bedroht. Wie konnte es so weit kommen? Eine Antwort auf diese Frage findet sich in dem kürzlich erschienenen Buch von David Graeber und David Wengrow, The Dawn of Everything. Graeber und Wengrow kritisieren die westliche Sicht der Zivilisation, die im 17. und 18. Jahrhundert entwickelt wurde. Diese Sichtweise hat die globale Gesellschaft in einen Mangel an praktikablen Alternativen gezwungen, da sie die Geschichte der Zivilisation als einen linearen Prozess auf der Grundlage einer rationalen technologischen Weltsicht konzipiert. Die komplexen Gesellschaften, die dieser Prozess angeblich hervorgebracht hat, erfordern letztlich vertikale Herrschaftsstrukturen, die von großen Bürokratien unterstützt werden. Die Alternativlosigkeit ergibt sich aus der Tatsache, dass die westliche Zivilisation sich selbst als logischen Endpunkt dieser Entwicklung sieht, obwohl immer deutlicher wird, dass dieser Endpunkt eine Sackgasse ist, die geradewegs in die Katastrophe führt. Die hegemoniale Sicht der Zivilisation, mit der wir es hier zu tun haben, wurde mit Gewalt durchgesetzt, um imperiale Ansprüche und koloniale Autorität zu rechtfertigen. Sowohl die Menschen als auch alternative Erzählungen fielen ihr zum Opfer. Archive spielten eine Schlüsselrolle bei der Produktion dieser Zivilisationsgeschichte. Sie verfügen über die Macht der Repräsentation, mit der bestimmte Narrative gewaltsam durchgesetzt werden können. Sie entscheiden, was wichtig ist und somit gesammelt wird und was vom Sammlungsprozess ausgeschlossen wird. Klassifizierungssysteme steuern den Zugang zu den archivierten Projekten und Objekten und damit die Perspektiven, aus denen sie wahrgenommen werden. In diesem Sinne sind Archive konservative Orte, die dazu dienen, die Macht des hegemonialen Systems zu erhalten. Aber Archive haben zwei Gesichter. Sie können auch zu Orten der Revolution werden. Und das hat mit der Materialität der Objekte zu tun, die in ihnen gesammelt werden. In dieser Materialität liegt ein Widerstand. Jedes materielle Objekt besitzt eine Vielzahl von Eigenschaften, die sich der Kontrolle traditioneller Klassifizierungssysteme entziehen und somit eine Vielzahl von semantischen Möglichkeiten eröffnen. Diese müssen durch Imagination aktiviert werden, um neue Denk- und Handlungsmuster sichtbar zu machen, indem bestehende Beziehungsmuster neu konfiguriert werden. Auf diese Weise können bestehende Klassifizierungssysteme nicht nur untergraben, sondern durch neue Ansätze ersetzt werden. Das ganze Leben, the whole life, archives and imaginaries, hat sich zum Ziel gesetzt, solche neuen Aktivierungsstrategien zu entwickeln. Dabei ist es wichtig, die Perspektiven derjenigen einzubeziehen, die bisher systematisch von diesem Prozess ausgeschlossen waren, aber auch die Logik und die Mechanismen des Archivierens selbst zu hinterfragen. Die künstlerischen Beiträge zum Projekt ermöglichen es uns, uns in dieser Methode zurechtzufinden. So arbeitet Natalie Anguesemo Mbikodo in ihrer Arbeit Tribunal, She Mangrove Archives, die Prozesse kolonialer und rassistischer Verbrechen auf und fügt ihnen Stimmen hinzu, die systematisch unterdrückt wurden. Die Darstellung fiktiver Fälle erlaubt es, reale Fälle zu revidieren, eine Revision, die es ermöglicht, die Geschichte neu zu lesen. Damit eröffnet Natalie Anguesemo Mbikodo neue Perspektiven auf die Mechanismen eines Kolonialapparats, der bis heute nachwirkt. Bine Adamczak's Archive of Social Movements on the Move beschäftigt sich mit dem Pinkus-Archiv, einem der weltweit größten Archive für die Geschichte internationaler Emanzipationsbewegungen. Ihre Arbeit zeigt, dass Archive Techniken sind, die den Gegenstand, den sie bewahren wollen, grundlegend verändern. Was passiert mit einer Revolte, die noch nicht vorbei ist, wenn sie archiviert und damit eingefroren und in ein Klassifizierungssystem verpackt wird? Wie kann ihr revolutionäres Potenzial reaktiviert werden? Wie lässt sich die Arbeit an Archiven mit dem Interesse an der Förderung des sozialen Wandels verbinden und nicht in einem Mangel an Alternativen erstarren? Studelat berufen sich in ihrer Arbeit auf das Bild des Kanarienvogels im Kohlebergwerk. Wenn sein Gesang verstummt, ist es ein Signal, die Mine sofort zu verlassen, um den giftigen Gasen zu entkommen. Mit diesem Bild reflektieren sie ihre Rolle als KünstlerInnen in Russland vor und nach dem Einmarsch des Putin-Regimes in der Ukraine. Im ständigen Kampf gegen das Regime geht die Fähigkeit verloren, die Archive zu lesen und seine Signale zu empfangen. Es scheint, als hätten wir das Schweigen alle lange ignoriert. Das sind nur drei Beispiele von den zahlreichen Arbeiten, die wir hier sehen können und erlebt haben. Und ich möchte mich bei den KünstlerInnen der Ausstellung und allen Mitwirkenden am Programm des Kongresses für die intensive Zusammenarbeit und den äußerst bereichernden Austausch bedanken. Ich wünsche Ihnen viele inspirierende Momente in den kommenden Tagen und ich übergebe das Mikrofon an Megan Höttger, die den Eröffnungsabend und damit die erste der 8 Micro-Stories im Auditorium konzipiert hat. Megan Höttger ist Historikerin und Kuratorin. Sie war von Anfang an bei der Whole Life Academy dabei. Sie studierte Performance Studies und promovierte in diesem Fach an der University of California in Berkeley, ist seit 2019 Kuratorin bei der in Amsterdam ansässigen Kunstorganisation If I Can't Dance, I Don't Want to Be Part of Your Revolution. Höttgers Archivarbeiten und kollaborative Forschungspraktiken kartieren die politischen Ökonomien des Kalten Krieges und die transnationalen Untergrundmediennetzwerke dieser Zeit. Dankeschön.
Corona times, I just moved this stuff. Okay. So thank you, Bernd, and welcome.
Vielen Dank, Bernd, und herzlich willkommen bei den Active Archives. Vielen Dank, dass Sie heute Abend bei uns sind. Ich möchte mich zunächst einmal beim ganzen HKW-Team bedanken, dass das Programm heute Abend möglich gemacht hat. Und ich möchte auch allen Mitwirkenden des heutigen Abends ganz herzlich danken. Annick Grant, Frederick, Diana, Nando, Salim, Linus, Alice, Kajie, Helena und Paula. Vielen Dank an Sie alle, dass Sie heute Abend mit mir zusammenarbeiten und Ihre Performance und performativen Zugänge zu Archivarbeit und den umstrittenen sozialen Realitäten, die eine solche Arbeit in Erinnerung rufen, neu rahmen, vorwerfen, umschreiben, neu konfigurieren und neu abstimmen kann, mit mir teilen. Ich hoffe, dass wir mögliche neue Denkansätze erfahren durch ihre Praktiken, dass wir diese eröffnen können für das kommende Wochenende, um zu sehen, wie man mit Archiven arbeiten kann. Meine Anspielung auf den Austinschen Sprechakt ist kein rhetorischer Schachzug, im Gegenteil. Ich habe dabei die Form des Manifests vor Augen, das, wie Martin Puchner, der Theaterwissenschaftler 2005, in seiner Poesie der Revolution formulierte, eine Forderung nach einer Welt ist, die noch kommen wird, aber durch die Äußerung der Forderung bereits selbst existiert. Der performative Sprechakt in der Form des Manifests ist also ein präfigurativer, und es ist dieser Raum der Präfiguration, in den jede der Präsentationen des heutigen Abends hinein imaginiert. Auf dem Weg dorthin imaginiert jede von Ihnen auch mit und durch erweiterte Modalitäten der Übertragung und Einschreibung, die gleichzeitig die materiellen Überreste bewohnen und überschreiten, die am häufigsten mit dem Archiv assoziiert werden. Angesichts der Kriege, die draußen und drinnen toben, sind diese Arten von präfigurativen Räumen und erweiterten Modalitäten so dringend wie eh und je. Im Sinne der erweiterten Einschreibung möchte ich einen Moment innehalten und Ihnen das Vorwort von Dagmar Schulz zu dem 2019 erschienenen Buch Audre Lorde, Dream of Europe zitieren. Audre Lordes Rolle als Wissenschaftlerin an einer deutschen Universität ist in den Vereinigten Staaten noch weniger bekannt. Aber ihre ersten Kontakte mit schwarzen Deutschen und mit weißen deutschen Frauen fanden in ihren Seminaren an der Freien Universität Berlin im Sommer 1984 statt. Ich bin froh, dass ich Tonaufnahmen ihrer Kurse sowie Lesungen, Diskussionen, Interviews gemacht habe. Als ich den Margarita von Brentano-Preis erhielt, der zur Förderung der Situation von Frauen in der Wissenschaft ausgeschrieben war, konnte ich mit einem Teil des Preisgeldes meine Idee verwirklichen, ein Audre Lorde-Archiv an der FU Berlin aufzubauen. Die Tonaufnahmen ihrer Lehrveranstaltungen wurden in das Archiv aufgenommen. Das Archiv wurde von einer Reihe von Personen rege genutzt. Jinder Hens war die erste, die sich mit den Kursen beschäftigte, indem sie Teile davon transkribierte, und auch das ist heute Teil des Archivs und verfügbar. Es ist jedoch das Verdienst von Myra Rodriguez-Castro, zwei der Kurse vollständig transkribiert zu haben, eine mühsame Aufgabe, und das Material mit dieser Veröffentlichung einem größeren Publikum außerhalb des Archivs zugänglich gemacht zu haben. Selten haben wir die Gelegenheit, am Unterricht und an den Interaktionen zwischen einer Lehrerin und ihren SchülerInnen teilzunehmen. Das ist es, was ich als Archivaktivismus bezeichnen möchte, dieses Buch und unsere Zusammenarbeit. Vielen Dank, Myra. Etwa zu der Zeit, als die Vision für dieses Active Archives Programm entstand, kam auch ich endlich dazu, Audre Lorde zu lesen. Ich las ihren Traum von Europa. Das Vorwort von Schulz hat mich tief beeindruckt, als ich über meine Gespräche mit dem HKW-Team nachdachte. Dieser Begriff des archivarischen Aktivismus war genau die Frage, die wir erörterten und über die wir vorsichtig debattierten. Wie könnte es aussehen? Wie sieht es aus? Wie klingt es? Wie bewegt es sich? Wie fühlt es sich an? Was ist die Beziehung zwischen Aktivismus und Aktivierung? Diejenigen von uns, die in Institutionen arbeiten, wahrscheinlich auch diejenigen, die nicht in Institutionen arbeiten, sind mit dem Ausdruck Archivaktivierung recht vertraut, der durch seine Überbeanspruchung und Instrumentalisierung aber fast bedeutungslos geworden ist. Aber was würde es bedeuten, wenn Aktivierung als kritischer Ort für verkörperte Archivforschung zurückgewonnen würde, wie zum Beispiel in Paula Montesinos Olivas Revolver? Was würde es bedeuten, den Begriff der Archivaktivierung selbst ins Wanken zu bringen, indem man sich der Frage zuwendet, was aus einem Archiv hervorgeht? Wie zum Beispiel in Linus Gratte und Alice Pialou's Voices and Bodies in the Center. Die Verstrickungen von AktivistInnenleben und ihren Aktivierungen durch die Form des Interviews zu untersuchen, wie in Brand Watsons Projekt How We Behave. Die Kollision der beiden, wie bei Salim Barish Hadra Colliders in A Congress Speech from a Crumbly Speech from a Time We Don't Relate To Anymore. Wie sieht es wirklich aus? Wie klingt es? Wie bewegt es sich? Wie fühlt es sich an, im Aktiven zu verweilen, das Aktivismus und Aktivierung verbindet mit der Zeit und im Gespräch mit den Mitwirkenden des heutigen Abends bin ich dazu gekommen, diesen Fragenkomplex neu zu konfigurieren oder besser gesagt, ihn zu einer zweifachen Reihe von laufenden Verhandlungen zu erweitern. Wenn auf der einen Seite diese überbrückende Kraft des Aktiven steht, dann stellt sich auf die andere Seite die Frage des Zugangs, sowohl im Sinne von Öffentlichkeit herstellen, wie auch mit Blick auf die Bereitstellung von Zugang zu Archivmaterial und eben auch im Sinne von Öffentlichkeit schaffen, wie das Zusammenbringen von Körpern in kollektiven Formen gegenüber Archivmaterial. Öffentlichkeit herstellen und Öffentlichkeiten herstellen. Das ist es, worum es geht. Welche sind unsere Rechte auf Archive, auf das Erinnern, auf die radikalen Spuren, die uns bewohnen und übersteigen? Heute Abend experimentieren wir damit in 4 unserer Präsentationen, wie das Erzählen von Geschichten anders geschehen kann. Wir proben damit die Gesten der Ermächtigung in verschiedenen archivarischen Kontexten, zeitlich und geopolitisch. Enfranchisement ist der Begriff, mit dem ich hier operieren möchte, nicht Zugehörigkeit, um den Begriff adäquat zu schaffen, um auf den materiellen politischen Rahmen hinzuweisen. Wir befassen uns damit, aber auch mit dem Dialog, mit der Übersetzung, der Fehlübersetzung, der Audioregistrierung, der Klanglandschaft. Es sind Fragen und Vorschläge, die auf dem Tisch liegen und ich möchte kurz noch einen Überblick geben über die nächsten Stunden. Ich werde heute Abend auch immer wieder bei Ihnen sein und weitere Details ergänzen zu den einzelnen Performances und Interventionen. Zunächst haben wir Grant Watson und sein Team, die ein Skript durcharbeiten. Sie werden aus einem Archiv radikaler Praktiken vorlesen und sind dabei nicht unähnlich wie Schulz und Rodrigo Castro mit den Themen Kommunizierbarkeit, Transkription und Austausch situierter Lebensgeschichten in einem Experiment. Dann wird Salim Bayrisch Congress Speech spielerisch die Bedingungen der Kommunizierbarkeit selbst in Frage stellen, indem er seine Aufmerksamkeit auf die Geschichte des Standorts und die ideologische Funktion des HKW richtet, hackt seine Performance die Übersetzungs- oder die Dolmetschkabine und damit den modernistischen imperialen Traum vom liberalen demokratischen Internationalismus. Hier werden nicht operative Modernitäten, ein Begriff, den ich von Linus entlehne, greifbar. Ebenso wie in Alice Pialus und Linus Gretti's Voices and Bodies in the Center, Recording Back and Forth, dass die verstreuten und fragmentarischen Audioarchive des Centre Pompidou für Tanztheater und Poesieaufführungen aufgreift, indem sie uns in die verräumlichten, wenn nicht sogar peripheren Klänge von Elementen wie zum Beispiel den Hausregeln zu Beginn eines Live-Programms oder dem Applaus am Ende hineinnehmen, fordern sie uns auf, unsere Ohren zu sensibilisieren und den Rahmen für das zu erweitern, was die Begegnung in Anführungszeichen im Raum der Aufführung ausmacht. Und schließlich, nach einem letzten kleinen Bühnenumbau, schließt Paula Montesinos Olivas Revolver das Programm des heutigen Abends mit einer Reise in das klangliche Feld des chilenischen Aufstandes 2019. Ihre Performance ist eine Einladung und zugleich eine Provokation, durch den Lärm hindurchzuhören, nicht nur mit den Ohren, sondern mit dem ganzen Körper, wo das ganze Leben beginnt, the whole life. Also, wie gesagt, ich werde immer wieder zurück sein im heutigen Abend. Jetzt aber begrüße ich Grant Watson, Annick Fournier und ihre Lesenden auf der Bühne.